Schön, dass ich euch sehen darf. Schön, dass ihr gekommen seid. Zu Beginn möchte ich euch mal fragen, was sind Gedenksteine in eurem Leben? Also, wir haben schön davon gehört, dass man sich immer wieder von der Größe und Gottes erinnert, dass es verschiedene Punkte gibt, wo man sich immer wieder Erinnerungen setzt, wo man was mit Gott erlebt hat. Aber persönlich, was sind so Erinnerungen, die wir im Leben bei uns mittragen? Ist das vielleicht die Hochzeit? Weiß noch jemand, an welchen Tag er geheiratet hat? Das ist dann auch nochmal so eine Sache. Und wie lang? Oft ist auch der Tag, wo wir das Diplom erhalten haben von unserem Schulabschluss oder unserem Universitätsabschluss oder irgendeinen Abschluss, ein ganz besonderer Tag, beziehungsweise wenn man eine Gesellenprüfung abgeschlossen hat. Wir machen teilweise Fotos, teilweise als Eltern von den Kindern, das war ich früher, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, kann man sich gerne nochmal später anschauen. Und halt, auch wenn man mal im Sport erfolgreich war, gibt es dann solche Medaillen oder Erinnerungsbilder, wo man sich daran erinnern kann, wie es einmal war und wie hart man gearbeitet hat, um dorthin zu kommen. Wenn wir solche Erinnerungspunkte für uns schon setzen, indem wir dann Hochzeitsfotos rahmen und Dinge an die Wand hängen, damit wir ja nicht vergessen, was da passiert ist, beziehungsweise uns daran erinnern können, wieso gibt es denn so selten Erinnerungspunkte von Sachen, wo wir was mit Gott erlebt haben? Und es gibt eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also ich finde sie nicht spannend, also an sich ist sie nicht so spannend vom Ablauf, weil Gott gebietet einem Volk am Jordan zu stehen und sagt, ich teile das jetzt und laufe da durch. Also es ist, abgesehen davon, dass das Wasser geteilt wurde, nicht so unbedingt besonders. Also ist schon irgendwo besonders, aber es passiert jetzt nicht unbedingt Trubel drumherum. Israel wandert zweimal durch ein Meer. Es finden 4 Meerteilungen statt in der gesamten Bibel. Auf die erste, die ist eigentlich richtig grandios gewesen. Israel hatte lange Zeit unter dem Pharao gelitten, wurde verfolgt vom Pharao selbst. Eine riesen Streitmacht sahen sie auf sie zukommen. Sie schrien zum Herrn und er und Mose teilte das Rote Meer. Doch diese, von dem wir jetzt ein bisschen reinlesen möchten in Josua 3, da stehen die nicht mehr vorm Roten Meer, sondern vorm Jordan. Ihnen wurde gesagt, bald werdet ihr das Land Kanaan einnehmen. Ihr werdet viele Herausforderungen erleben. Die Generation, die die erste Wanderung durchs Rote Meer mitbekommen haben, ist mittlerweile gestorben. Und das Volk hatte jetzt im Vergleich, dass jetzt jung herangewachsen waren und nicht so viel mit Gott erlebt. Und Gott sprach zu sich, ich möchte das Volk ermutigen, dass sie sich daran erinnern und mit Stärke in die herausfordernde Zeit hineinziehen, die sie erwarten wird. Und es soll auch eine Ermutigung an Josua sein, dem immer wieder gesagt wird, ein Vers, den bestimmt schon häufig gepredigt wurde, sei mutig und stark. Ich bin der Herr, ich bin mit dir, wohin du gehst. Sei mutig und stark und habe keine Angst. Und so lösen wir in Josua 3. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Und du gebietet den Priestern, die Bundeslade zu tragen und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter und Hethiter, Hiviter und Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Das ist auch ein Zungensprecher für sich. Siehe, die Lade des Bundes, des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus dem Stamm Israels, aus jedem Stamm ein, und wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordans stillstehen, so wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben. Und wir lesen dann einen ganzen Abstand darüber, dass das genauso eintritt und dass die Israeliten trockenen Fußes hindurchkommen und dass da ein Wall von Wasser steht und die andere Seite vollkommen austrocknet. Und wir lesen weiter in Kapitel 4, was ja Gedenksteine des Durchzugs heißt. Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen. Genauso wie 12 Männer aus jedem Stamm einen die Bundeslade tragen sollen, sollen jetzt 12 Männer aus jedem Stamm einen eine neue Tat vollführen. Und gebietet ihnen, so steht es da weiter, hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in den Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Und so schickt Josua auch diese Leute aus. Und darum, wo es dann eigentlich geht, und ich lese es nochmal kurz weiter. Da rief Josua die 12 Männer, die er bestellt hatte, aus Israel, aus jedem Stamm ein und sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und ein jeder hebe einen Stein auf seinen Schultern nach der Zahl der Stämme, damit sie ein Zeichen seien unter euch. Und wenn eure Kinder später einmal fragen: Was bedeutet euch diese Steine? So sollt ihr ihnen sagen: Weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan gingen, so sollen diese Steine für Israel ein ewiges Andenken sein. Gott rüstet zu. Gott geht Wunder und verbringt Wunder in unserem Leben, nicht nur, wenn wir es brauchen, sondern manchmal auch, damit wir, wenn wir in schweren Zeiten geraten, etwas haben, woran wir festhalten können. Etwas, woran wir sagen: Wenn Gott dort mit mir gewesen ist, damals mit mir gewesen ist, wird er auch in den schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen werden, die mich betreffen werden, dort sein. Für mich, ich wurde berufen als Theologe, also als, ich soll mal irgendwann Pfarrer werden oder Pastor und Leuten das Wort Gottes verkünden. Und ich war eigentlich ein ganz junger, aufgedrehter, kleiner Kerl, der nicht unbedingt viele Sätze mit Logik aneinandersetzen kann. Ich hoffe, das hat sich ein wenig geändert. Aber damals, im Alter von 14, sagen viele: Hey, du wirst mal Prediger. Und ich sage zu Gott: Ich kann mir das nicht vorstellen und Sprachen liegen mir überhaupt nicht. Woher soll ich denn wissen, dass dieser Weg für mich ist? Und ich habe Gott gebeten: Schicke mir doch eine Person auf mich zu, die ich vorher noch nie gesehen habe, und die soll mir meinen Berufungsvers vorlesen. Und vielleicht habe ich das in meinem jugendlichen Leichtsinn zu Gott gesagt. Auf jeden Fall, Gott hat es 1:1 so durchgeführt, und wo drin stand: Sag nicht, du bist zu jung. Diese Erinnerung, dass Gott dann auch in diesen weiteren Versen gesagt hat, ich werde meine Worte in deinen Mund legen, was manchmal sehr viel Sinn ergeben hat, weil, wie gesagt, ich habe nicht unbedingt klare Sätze aneinander reihen können. Und als ich einmal ein Zeugnis von einer Gemeinde im Alter von 16 vorlegen durfte, hat meine Mutter gesagt, das warst nicht du, der du gepredigt hast, Gott hat durch dich gesprochen. Generell durch die ganze Ausbildungszeit, wo ich mich dann beworben habe, wie gesagt, Sprachen lagen mir nicht und es war ziemlich schwierig, konnte ich mich an dieses Erlebnis erinnern. Immer und immer wieder, dass Gott mich auserwählt hat und gesagt hat, ich möchte dich da haben. Und dann konnte ich sagen in schwierigen Zeiten, okay, wenn du mich hier haben möchtest, brauche ich dich. Ich kann es im Moment nicht glauben, dass ich durch diese Zeiten durchkomme, wo man unter Prüfungen und Hausarbeiten und so versinkt. Aber du hast es mir zugesagt, ich erinnere mich an damals. Und das gab mir Mut, durchzustehen. Es soll mich jetzt nicht als Helden oder so darstellen. Es gab ziemlich starke Kämpfe und es war auch ein ziemlich starkes Ringen manchmal darum, ob das dann auch wirklich, ob ich mir das alles eingebildet habe oder ja, ob ich das falsch interpretiert habe. Es ist unglaublich wichtig, Erinnerungspunkte zu haben. Und wir lesen das nicht nur einmal, dass Gott das Volk auffordert, zu sagen, okay, setzt euch Gedenksteine. Beispielsweise, wie gesagt, vor der ersten Wanderung durch das Rote Meer gab es ja die 10 Plagen und den Auszug aus Ägypten. Ich habe mir eine Marke gemacht, ich hoffe, ich finde es schnell. Nachdem all das geschehen ist, nachdem halt auch die Erstgeborenen gestorben sind, werden sie daran erinnert, jedes Mal, wenn ihr das tun sollt, solltet das Passa feiern, immer und immer wieder feiern. Die Einsetzung des Passas ist in 2. Mose 12. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägypten hindurchgehen. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern. Und wo ich das Blut sehe, da soll nichts geschehen. An diesen Häusern soll nichts geschehen. Und immer wieder, wenn ihr das einnehmt, ich paraphrasiere das jetzt einfach mal, sollt ihr euch daran erinnern, was damals geschehen ist und dass ich euch mit starker Hand aus Ägypten geführt habe. Und auch Jesus setzt ein Zeichen ein, damit wir uns daran erinnern, was geschehen ist. Und jedes Mal, wenn wir das Abendmahl einnehmen, und für den Herrn, für das Blut danken und für den Leib, der gegeben wurde. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das sind die großen Events, an die wir uns immer wieder erinnern sollen, wenn wir Schwierigkeiten haben, dass Gott zum Beispiel am Kreuz für uns gestorben ist, dass Gott schon gewonnen hat, dass der Sieg schon errungen wurde und dass, wenn wir schwierige Zeiten vor uns haben, wissen, Gott ist mit uns, er hat uns nicht alleine gelassen, er steht uns beiseite. Und er hat uns den Heiligen Geist dagelassen, der uns auch immer wieder erinnern soll, unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind und sagen soll, wenn du zweifelst, hab keine Angst, Gott ist bei dir. Immer und immer und immer wieder wird gesagt, wenn etwas passiert, wenn ihr ein Wunder erlebt habt, dann setzt Gedenksteine, erinnert euch daran, was geschehen ist. Und der Punkt daran ist auch, wenn, und das haben wir ja in Josua Kapitel 4 gelesen, das ist eigentlich das, was mich ganz besonders beeindruckt und was wir eigentlich auch beim Passa-Einsetzungsworten lesen. Wenn eure Kinder dann fragen, warum stehen da eigentlich 12 Steine im Lager? Oder später fragen, soll das einfach Dekoration sein? Warum? Und jeder, der schon mal mit Kindern zu tun hat, also eigentlich jeder, weiß, Kinder fragen immer warum. Vor allem irgendwann zu dem Punkt, wo es so nervig ist, dass man sagt, nein, weil sie nur noch warum fragen und man hofft, dass sie das auch irgendwann mal lassen. Und dann, wenn die Kinder fragen, warum, sollt ihr ihnen erzählen, was passiert ist, damit die Kinder lernen, was Gott getan hat und auch, damit ihr wieder darin erinnert werdet, was Gott für euch getan hat. Es ist so sowohl eine Erinnerung für die Kinder, so dass man es denen beibringt, als auch eine Erinnerung für euch. Und das finde ich so wunderschön an diesen Aspekt. Das Abendmahl war so kraftvoll, dass wir das immer und immer wieder feiern, dass wir uns immer noch daran erinnern, wie groß Gott ist. Nur wieso muss es sich auf dieses Abendmahl beschränken? Wieso sollen wir nicht auch Erinnerungssteine dafür setzen, wenn wir Kleinigkeiten mit Gott erlebt haben in unserem Leben? Vielleicht war die Hochzeit ein tolles Event. Und ich finde es schön, dass bei uns, dass in der Familie, wo ich zur Untermiete wohnen darf, der Trauvers mitten im Wohnzimmer hängt. In dem drin steht, befiehle dem Herrn deine Wege und er wird es wohl machen. Es ist beeindruckend, dass man einfach solche Kleinigkeiten in seine Wohnung setzen kann, die einen daran erinnern, wie groß Gott in seinem Leben gewirkt hat. Weil wir vergessen Dinge. Wer hat schon vergessen, was letzte Woche geschehen ist, was in der Politik geschehen ist? Wir können uns manchmal nicht mal daran erinnern, was wir gestern gegessen haben. Manchmal vergessen wir sogar, welches Datum wir genau geheiratet haben, beziehungsweise erinnern uns immer wieder einen Tag zu spät daran. Geburtstage sind auch so der Fall. Wie oft ich schon um kurz vor 12 oder manchmal auch kurz nach 12 jemanden angerufen habe, weil ich es vergessen habe. Wenn wir uns das nicht im Kalender notieren, ist es weg. Und das, wenn wir eigentlich das Buch der Richter aufschlagen, lesen wir immer und immer wieder. Ich möchte nicht das ganze Buch Richter vorlesen, keine Sorge. Aber ich möchte kurz zwei kleine Abschnitte lesen, um die Bedeutung dessen bewusst zu machen. In Richter Kapitel 2, ab Vers 6, ab Vers 8. Also ich lese dann, da starb Josua, der Sohn der Knecht des Herrn, als er 110 Jahre alt war. Und sie begruben ihn im Gebiet des Erbteils in Tiamnat Heres auf dem Gebirge Ephraim. Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die der Herr an Israel getan hat. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen. Das ist ein immer wiederkehrendes Phänomen, dass wenn Israel die Zeitzeugen gestorben sind von dem, was geschehen ist, dass die Leute vom Glauben abgefallen sind. Das, was ich erschreckend finde, ist zum Beispiel, dass das mit dem Nazireich eigentlich auch ein bisschen so ist. Die Zeitzeugen sterben mehr und mehr weg und die AfD nimmt mehr und mehr zu. Selbst in unserer Geschichte sehen wir, dass wenn Dinge in Vergessenheit geraten, Dinge wiederkehren. Und Israel wurde dann Ja, weil sie nicht taten, was dem Herrn befiel, schickte Gott manchmal ein Volk, das dann Israel erobert hatte. Und sie gerieten in eine Zeit, die ziemlich schwer war. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, lesen wir in Kapitel 6 beispielsweise, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und wir lesen es kurz weiter. Ich springe mal kurz zu Vers 6. So wurde Israel sehr schwach von den Midianitern und da schrien sie Israeliten zum Herrn. Und als sie aber zum Herrn schrien um die Midianiter willen, sandte der Herr seine Propheten zu ihnen und sprach, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet. Und aus der Hand aller, die euch bedrängt haben, habe ich euch befreit. Und zu euch habe ich gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten, die Götter der Amoriter. Aber ihr habt mir nicht gehorcht. Und dann schickt Gott zum Beispiel Gideon. Und er befreit Israel. Aber das Krasse ist dann in Kapitel 9, und ich möchte, Verzeihung, ich habe mir den Marker verloren. Ab Kapitel 8, Vers 33. Als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Israeliten ab und liefen den Baalen wieder hinterher. Also, wir lesen dieses Muster immer und immer wieder in der Bibel. Wenn die Zeitzeugen gestorben sind, wenn die Väter es nicht geschafft haben, den Kindern mitzuteilen, was in ihren Wundern geschehen ist, was in ihrem Leben geschehen ist, wie Jesus in ihrem Leben gewirkt hat, vergessen es die Kinder, beziehungsweise die Kindeskinder, und wie sollen sie Gott anbeten, wenn sie keine Zeichen oder keine Erinnerung daran haben, wer eigentlich Gott ist für sie, was das für mein Leben überhaupt bedeutet. Warum soll das mich angehen? Weil Gott in schwierigen Situationen und nicht nur in schwierigen Situationen hilft, sondern immer bei dir ist. Du hast in deinem Leben persönlich erlebt, immer wieder an bestimmten Punkten, dass Gott dich liebt. Deswegen kommst du hierher. Deswegen feierst du das Abendmahl. Weil das für dich wichtig geworden ist. Und wir müssen solche Gedenksteine dringend in unserem Leben einführen, nicht nur damit wir es nicht vergessen, die wir so vergesslich sind, sondern damit die Kinder auch ins Fragen kommen, die Generation nach uns und an Gott kennenlernt, weiß, wer, zu wen sie beten sollen, zu wen sie anrufen können in der Not, damit auch sie ja die Wunder erleben und nicht denselben Mist, sorry, dass ich dieses Wort in den Mund nehme, oder denselben Katastrophe oder Krise durchleben müssen ohne Gott, in deren sie wieder Anfechtung erleben und wieder neu lernen müssen, okay, was kann mir denn überhaupt Hoffnung geben? Ich schreie zum Herrn, vielleicht hilft's ja. Und dann das wiederum vergessen, also damit sich der Zirkel nicht wiederholt. Umso älter wir werden, umso wichtiger ist es, dass wir unsere Pflicht wahrnehmen und das weitergeben, was wir mit Gott erlebt haben. Nicht nur damit andere zum Glauben kommen, sondern dass auch diejenigen, die uns anbefohlen sind, in der Gemeinde oder in unserer Familie an Gott festhalten können. Gibt es Erlebnisse in eurem Leben, wo ihr was mit Gott erlebt habt? Ich hoffe ja. Habt ihr euch schon in eure Wohnung oder irgendwo einen Gedenkstein gesetzt? an diese Zeit? Gibt es ein Buch, in dem ihr Wunder aufschreiben könntet, das ihr immer wieder nehmen könnt, wenn euch was Schlimmes oder in eine Krise geratet, damit ihr da lesen könnt, was ihr damit erlebt habt? Gibt es eine Möglichkeit, ein Foto anzuhängen oder einen Trauvers in dem Wohnzimmer? So wie wir Bilder aufhängen oder uns durch physische Sachen an solchen an Begebenheiten erinnern, möchte ich euch mal auffordern, Gedenksteine jetzt nicht in Form von Steinen, sondern in anderen Formen sichtbar in eurem Leben aufzustellen, damit, wenn ihr vorbeigeht, an die Größe Gottes erinnert werdet und ermutigt werdet, wenn schwierige Zeiten vor euch stehen. Ich möchte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir Menschen feiern ganz große Ereignisse in unserem Leben. Wir feiern Abschlüsse, Hochzeiten, Geburtstage, weil sie was in unserem Leben bedeuten. Weil Menschen uns bedeutsam sind im Leben. Oft vergessen wir aber, dass wir ja auch Erlebnisse mit Gott feiern können und uns besonders daran erinnern können. An Tagen, wo wir getauft sind, an Tagen, ja, wo wir zum Glauben gekommen sind. Es gilt daran, wie Israel aufgefordert wurde, Gedenksteine zu setzen, auch dass wir in unserem Leben Gedenksteine setzen, damit wir daran erinnert werden, wenn in eine schwierige Zeit kommt, was Gott in unserem Leben damals getan hat. Aber nicht nur, dass ihr euch daran erinnert, sondern auch, dass man Zeugnis ableben kann für die Kinder und für die nachkommende Generation, die dann fragt, warum steht es eigentlich bei euch im Raum, dass ihr das ihnen erzählen könnt und damit eine Ermutigung und Licht für die nachkommende Generation darstellen könnt, damit nicht wie Israel, wenn die Zeitzeugen sterben und das wiederum in Vergessenheit geraten und die Kinder es von null auf lernen müssen und in schwierigen Zeiten keinen Halt haben, beziehungsweise erst Gott neu finden müssen. Lasst euch ermutigen, solche Erinnerungssteine, wie auch immer sie aussehen, in eurem Leben zu setzen. Amen. Ich möchte noch ganz kurz beten. Großer Gott, himmlischer Vater, ich möchte dir einfach unglaublich danken, dass du uns unglaublich liebst, dass du deinen Sohn auf die Welt gesandt hast, damit er für uns stirbt. Und danke, dass du uns ans Zeichen gesetzt hast, das Abendmahl, was uns daran erinnert, wie groß du bist. Aber wir persönlich erleben Gott immer, wir erleben dich immer wieder im Einzelnen. Hilf uns, an diese Punkte, die uns ermutigen sollen, fürs Leben festzuhalten, dass wir ja, erinnert werden an deine Größe und dass du uns damit zusprichst, dass du auch in Zukunft mit uns gehst. Hilf uns einfach durch diese Zeiten, durch unser Leben, durch das, was wir mit dir erlebt haben, auch ein Zeugnis und ein Licht für andere darstellen zu können, damit sie in schwierigen Zeiten Mut fassen und dich kennenlernen. Danke, dass du ein großer Gott bist, dass du uns nie allein lässt und uns einfach segnest bei allen Herausforderungen, die kommen werden. Du lässt uns nicht allein, du liebst uns durch und durch. Danke dafür. Amen.